Ja, heute, ihr seht schon, ist wieder so ein Ausnahmesonntag im Sommer, dass wir auch Sachen sagen dürfen, die wir vielleicht in der normalen Predigt jetzt keinen Platz haben würde. Heute geht es um Schöpfung, Evolution oder und. Das ist, denke ich, ein wichtiges Thema. Wir kommen gleich drauf herum. Wir haben schon manches über Schöpfung gehört. Auch der Christian hat einiges schon gepredigt. Auch andere Geschwister immer wieder in der Predigtzeit, in der ganz normalen Predigt, haben sie immer wieder so Elemente aufgenommen. Aber ich dachte, es wäre mal wieder an der Zeit. Vorausschicken möchte ich, dass du als jemand, der sich als wiedergeborener Christ bezeichnet, vielleicht eine andere Meinung hast als ich jetzt hier. Allerdings möchte ich dich bitten, darüber nachzudenken, wenn du die Anfänge Gottes nicht glaubst, wie Gott die Welt geschaffen hat, so wie sie dasteht, dass es dann eine gewisse Gefahr für dich ist und auch für andere um dich herum. Dazu möchte ich euch wirklich ermahnen heute Morgen und auch nochmal erklären, warum das so ist. Also ich fordere jetzt hier die Evolution als Weltanschauung, als Quasi-Religion heraus. Sie wird überall wissenschaftlich als Fakt präsentiert. Dabei hat sie doch gigantische Probleme, die eigentlich klar machen müssten, das passt hin und vorne nicht. Und es ist komisch, es bleibt trotzdem vorhanden. Keiner verlässt diese Quasi-Religion und ist immer noch voll von der Evolution irgendwo überzeugt, auch wenn sie nicht bewiesen werden kann. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Erkenntnisse, auch in der experimentellen Wissenschaft, die bestätigen, dass es falsch ist, dass es überhaupt nicht passt, da komme ich gleich drauf, und im Gegenteil dazu auch, dass es durchaus passt mit der biblischen Weltanschauung, mit dem, was Gott in seinem Wort sagt, nämlich, dass Gott es geschaffen hat und die Bibel und die Schöpfung durch Gott zu glauben, ist kein blinder Glaube. Dazu möchte ich euch ermutigen heute Morgen und ich lese uns aus der Bibel die Schöpfungsgeschichte, aber ein kleiner in Ausschnitt nur, ihr verzeiht mir. In 1. Mose 1,1, da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und es geschah so. Es wurde Abend, es wurde Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Und es geschah so. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Habe ich euch irgendwo abgehängt hier? Okay. In 1. Mose 2 lesen wir weiter. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Und jetzt springe ich kurz mal ins Neue Testament. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Vater, beleuchte unsere Gedanken, unsere Weltanschauung. Lass doch sichtbar werden, was vor dir zählt, was gut und richtig ist. Amen. Demnach hat also nach diesen Versen hat Gott das ganze Universum geschaffen. Und zwar durch sein Wort, aus dem Nichts heraus gesprochen und es wurde. Und er hat sie als Mann und Frau geschaffen, mit genau zwei unterschiedlichen Geschlechtern. Keine Vielehe, keine polyamore Beziehung, sondern nur ein Mann, eine Frau. Das war die Vorstellung Gottes. Er hat sie ausschließlich als Mann und Frau geschaffen, die aufeinander bezogen sind, in ihrer Verschiedenheit. Und es gab eben einen historischen Adam und eine historische Eva, von der wir alle abstammen. DNS-Analysen, die zeigen das auch heute sehr genau. Da gibt es das Mitochondrial Eve, wenn das jemand was sagt, und andere Dinge, wo Wissenschaftler auch die DNS untersuchen und feststellen, das ist alles von einer Frau gekommen, alles von einem Mann. Das sind keine mythologischen Figuren, wie man es früher gehört hat, sondern reale Personen gewesen. Genesis ist auch ein historischer Bericht, wie Gott alles geschaffen hat. Es ist nicht im Stil von einem Poetry oder von einer Parabel geschrieben oder sonst was, wie wir es vorher von dem Psalm gehört haben, ne, dass die Flüsse in die Hände klatschen. Ne? Das ist logisch, das passt nicht. Aber hier ist es ein Bericht, ein Wahrheitsbericht, ein Geschichtsbericht. Und die Schöpfung, die wurde innerhalb von 6 24-Stunden-Tagen geschaffen. Hebräisch Yom heißt Tag. Und in den hunderten von anderen Fällen im Alten Testament, wo Yom vorkommt, also Tag, in Verbindung mit einer Ordnungszahl, also erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter, dann ist es immer ein 24-Stunden-Tag, wie wir ihn heute kennen. Es war niemals was anderes. Yom jetzt anders auszulegen, würde eigentlich dem Text Gewalt antun. Gott hätte es natürlich auch mit 0,0 machen können, die ganze Schöpfung, innerhalb von einem Nichts-Moment. Er hätte es auch in Milliarden von Jahren machen können, so wie es Evolution uns sagt. Aber er hat sich entschieden, in 6 Tagen das Ding zu machen, ja, alles zu machen. Das war seine Entscheidung und da steht er dazu. Das sagt Gott in den 10 Geboten auch. Denn die 10 Gebote zeigen uns ja, dass wir 6-Tage-Rhythmus haben sollen. Das war ein prophetischer Auftrag sozusagen. Die 6-Tage-Schöpfung war sozusagen unser Lebensrhythmus und ist es bis heute. Die 6-Tage-Schöpfung war bis vor 300 Jahren auch die normale Überzeugung von den Leuten um uns herum. Also Mittelalter, Vormittelalter, immer. Das war klar, 6-Tage-Schöpfung. Nie wurde das in Frage gestellt. Okay, die hatten dann die Idee zwischendurch mal, man könnte es auch in 0,0 machen. Warum hat Gott jetzt 6 Tage genommen? Bei uns ist es umgekehrt, Milliarden von Jahren. Okay. Aber das sei dahingestellt. Heute haben wir ein Problem damit. Warum? Das Problem gibt es eben seit diesen 300 Jahren, seit der Aufklärung, seit Voltaire, Locke, Montesquieu und Rousseau und anderen, Kant. Da gibt es diesen Kampf zwischen dem biblischen Glauben, was Gott uns erklärt in seinem Wort als Welterklärung und einer Welterklärung, die auf Gott verzichtet, die ganz bewusst ohne Gott auskommen möchte und nur an die Vernunft appelliert und überhaupt nichts an Offenbarung akzeptiert. Vor allem seit Darwin in seinem Buch Die Entstehung der Arten 1859 über die Evolution spekuliert hat, ist das der Fall. Mit der Evolution will er die Entstehung des Lebens erklären. Die Erzählung, das ist eine Erzählung, die heute überall präsent ist und die ihr hört, seht, überall um euch herum ist, in der Schule, im Kino, bei Science-Fiction-Filmen oder beim normalen Film, keine Ahnung. Überall wird das uns präsentiert. Und zwar mit einer Vehemenz, dass man sagen könnte, warum ist denn das so massiv? Warum kann man da nichts anderes auch mal hören? Warum wird nur diese eine Seite erzählt, die einzige Erklärung? Das ist wie in einer Krimiserie. Stellt euch vor, sie graben an einer Stelle und buddeln eine Leiche aus, einen toten Körper, und analysieren den, gehen dann durch und dann gehen sie mit den Informationen, die sie dann haben, mit den Bildern teilweise auch und mit den Fakten dann vor Gericht. Und vor Gericht gibt es dann 2 Anwälte, 2 gegnerische Anwälte im Zivilprozess. Im Strafprozess ist es dann ein Rechtsanwalt, der Verteidiger ist, und ein Staatsanwalt, der dann die staatliche Seite vertritt. Und jeder Anwalt präsentiert seine Interpretation der Fakten. In unserer Kultur im Westen hören Menschen bisher nur diese eine Seite des Anwalts. Also nur ein Anwalt kommt zur Sprache, nur ein Anwalt darf seine Darstellung geben, der andere darf sie überhaupt nicht geben. Ist einfach Einfach weg. Wie soll denn da ein Urteil gefällt werden? Ein gerechtes Urteil. Wenn der andere gar nicht zur Sprache kommt, wenn er überhaupt nicht gehört wird. Evolution ist eine Religion, sie war und wird es immer sein. Ich komme gleich nochmal drauf, wo das herkommt, diese Behauptung. Viele geben die Wahrheit der Bibel ganz auf, auch viele Kinder von Christen, oder sie versuchen, die Bibel so anzupassen, dass sie der Wissenschaft entspricht. Irgendwie muss es ja lebbar sein. Und die liberale Theologie, von der wir auch schon gehört haben, auch viel in den Kirchen weit verbreitet ist, diese liberale Theologie ist so ein Versuch, dass man sich anpasst, dass man den Glauben anpasst, dass er zur Wissenschaft passt und zu den Erkenntnissen der Evolution, die ja gar nicht unbedingt Wissenschaft ist. Wir können die Bibel aber auch als Wahrheit annehmen und als historische Fakten, die scheinbar so sicheren Argumente dann der angeblichen Evolution auch herausfordert. Das Argument unserer Zeitgenossen lautet, jetzt sage ich es, die Wissenschaft hat die Evolution bewiesen. Und wenn die Bibel berichtet, dass Gott die Himmel und die Erde geschaffen hat, dann hört sich das an wie ein Märchen. Das heißt, die Wissenschaft hat die Evolution bewiesen und weil die Evolution wahr ist und Christen nicht an sie glauben, an die Evolution, deshalb glauben Christen auch nicht an die Wissenschaft. Wer will sich schon sagen lassen, du glaubst nicht an die Wissenschaft, du weißt nicht, du akzeptierst nicht die Fakten. Und deshalb sind Christen manchmal realitätsfremd und in ihrem Glauben an die biblische Geschichte über die Entstehung des Lebens weit entfernt von dem, was die Wissenschaft sagt. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Evolutionsanhänger haben ihre eigenen Märchengeschichten, die sie hinzufügen. Man liest in einem Buch oder in einer Dokumentation darüber und da werden dann Dinge erzählt, die reine Fantasie-Märchengeschichten sind, die aber als Fakten dargestellt werden. Zum Beispiel, ihr kennt diesen Film vielleicht, Jurassic Park 1, 2, 3, 4, oder wie viel gibt es jetzt? Okay. Da wird erzählt, wie zum Beispiel ein großer Velociraptor, oder wie der Ding heißt, ne? Wie er immer zu zweit jagt, Fleisch frisst und so ganz schlimm Sachen da macht und eine wirkliche gefährliche Sache ist. Was man wirklich sicher weiß, ist was anderes. Man hat ein Fossil, hat es gefunden, weiß ungefähr, wie die Knochen aussehen, vielleicht noch so ein paar versteinerte Hautfragmente. Der war aber nicht 1,80 hoch wie im Video, sondern der war einen halben Meter hoch. Der war auch nur 15 Kilogramm schwer, so wie ein Truthahn. Und der kam dann und hat alles niedergemacht, ja? Okay. Also mit viel Fantasie, da werden Märchen eben erzählt und wir sollen das dann glauben. Ja. Es gibt eine Menge Wissenschaftler, die glauben, dass Gott alles geschaffen hat. Und manche auch an die 7-Tage-Schöpfung, die junge Erde. Unsere Möglichkeit, jetzt Reaktionsmöglichkeit auf solche Unwahrheiten ist eine dreifache. Also einmal, wir geben auf und sagen, ja, okay, die Wissenschaft hat Recht, Bibel hat halt Unrecht, was soll man machen? Okay, unser Glaube ist ja eigentlich nur so ein Krückstock, den man braucht vielleicht mal. Zweite Möglichkeit, dass man es anpasst, sagt, okay, ja, also Wissenschaft ist gut, richtig, und aber auch die Bibel hat auch ihren Wert, aber da muss man die Bibel ein bisschen anpassen, damit es dann passt. Ich kann mich gut erinnern an einen älteren Mann, einen Professor, den ich dann betreut hatte als Zivildienstleistender, freiwilliges soziales Jahr war das damals, und der hat versucht, es so anzupassen, irgendwie zusammenzukriegen. Oder die dritte Möglichkeit ist wirklich zu sagen, hey, die Bibel hat absolut recht, Wissenschaft hat teilweise recht, Evolution hat nicht recht, und dann gehen wir mal zum Gegenangriff über und gucken wir uns die Details mal ganz genau an. Es gibt eben eine Menge Wissenschaftler, die glauben, dass Gott alles geschaffen hat. Und zwar sind darunter Professoren, Doktoren, sehr gebildete Menschen. Das sind keine Idioten, die das glauben. Manche glauben an eine 7-Tage-Schöpfung, an eine junge Erde. Solche, die einen Doktor- und Professortitel haben, ja, die können doch nicht unbedingt ganz schräg drauf sein. Sie vertreten, dass Evolution nicht funktioniert. Ich habe hier mal so ein paar Zitate, die ihr euch anschauen könnt. Evolutionsanhänger selber geben zu, der Karl Popper zum Beispiel, der sagt, Darwinismus ist keine nachweisbare Religion. Sagt er selber. Michael Rousset, ein anderer, sagt, Evolution ist eine Religion, sagt er von seiner eigenen Überzeugung. Evolution war und ist immer eine Religion. Nur wenige mögen zugeben, dass es so ist. Die meisten möchten lieber hören, dass Evolution in der Wissenschaft als bewiesen gilt. Aber manche geben es halt zu. Was steckt denn hinter dieser Verleugnung? In Römer 1,18, da heißt es, dass Gottes Zorn vom Himmel her offenbart ist über die Ungerechtigkeit der Menschen, weil sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Sie erkennen Gott und was hinter ihm ist, seine Kraft, seine Macht, seine Herrlichkeit, mit dem hier alles ins Detail hinein geschaffen wurde, in einer Wahnsinnsordnung. An den Werken kann nämlich Gott wahrgenommen werden, aber sie haben ihm nicht geehrt, nicht gedankt, sondern sind ihrem eigenen Wahn verfallen. Also das ist eigentlich der Hintergrund, zumindest von denen, die diese Ideen entwickeln. Die anderen, das sind teilweise Opfer, die da mitschwimmen, weil sie nicht anders können, weil sie denken, das ist der einzige Weg, aber es ist nicht der einzige Weg. Und deshalb müssen auch Evolutionsgläubige die Wahrheit ohne Gott erklären, weil sie ja gegen Gott sind und das nicht möchten, dass er in ihr Leben hineinkommt, dass sie ihn ehren müssen, dass sie ihm gehorchen müssen. Sie möchten ein selbstbestimmtes Leben führen. Man filtert. Was nicht wahr sein darf, kann dann einfach nicht wahr sein. Man filtert die Wahrheit, die Wirklichkeit. Belege oder Argumente werden nicht objektiv geprüft, also nicht in jedem Fall, sondern vorsortiert nach dem Motto, was nicht sein darf, ist auch nicht. Natürlich machen das nicht alle Wissenschaftler, aber viele, die ganz massiv diesen Evolutionsgedanken vertreten, die sind da sehr stark versucht, so zu handeln. Das ist die Möglichkeit. Was sagt die Bibel? Wer hat recht? Die Bibel, eben Gott, hat die Welt geschaffen oder eben das Bildungssystem, die Quasi-Wissenschaft, nicht die Wissenschaft, aber die Quasi-Wissenschaft der Evolution, eben die Evolution sei wahr. Christen, die eine junge Erde mit einem Schöpfer vertreten, wird manchmal vorgeworfen, dass sie Kindern mit einer Gehirnwäsche unterziehen. Andererseits wird in diesen Medien, im Radio, Fernsehen, in irgendwelchen Publikationen, Büchern, ein total einseitiges Bild gezeigt. Alles andere als Evolution wird total lächerlich gemacht. Und das nenne ich eigentlich eine Verheimlichung einer alternativen Erklärung. Warum haben die Menschen so eine Angst, die andere Sache zu Wort kommen zu lassen? Warum kann man sie nicht einfach diskutieren, stehen lassen, wie in der Wissenschaft üblich, dass man verschiedene andere Ansichten das auch sagen darf? Das geht nicht. Deshalb ist es eine Religion, weil alles andere unterdrückt wird. Es geht da nicht um die Wahrheit, sondern es geht um eine Durchsetzung einer Sache und keiner darf anders glauben. Da gibt es Repressalien und so lässt sich natürlich wissenschaftlich auch die Wahrheit nicht finden. Dann ist man natürlich auch in Gefahr, dass man auf anderen Stellen, auf anderen Ebenen auch so ähnlich handelt. Ein weiterer Aspekt ist das, was heute als bahnbrechende Entdeckung angepriesen wird, das ist dann allzu oft ein Hoax oder eine Falschinformation, ein Fehler, der sich später herausstellt. Einer hat mal gesagt, die Wissenschaft oder eben Evolution ist der Stand des heutigen Irrtums, der morgen schon überholt ist. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind einfach vorläufig. Das wird euch jeder Wissenschaftler bestätigen. Das Wort sagt, dass es 7-mal geprüft ist, das Wort Gottes. 7-mal wie Silber im Feuer ist es geprüft. Es hat schon Jahrtausende überstanden, die Leute haben es angegriffen, die haben es verneint, die haben es zerrissen, sie haben es verbrannt und es hat immer noch Bestand. Die Bibel hat sich immer noch als wahr erwiesen, auch wenn Zeiten da waren in der Geschichte, wo man sagen musste, also wie kann denn das passen jetzt, was jetzt momentan die Wissenschaft entdeckt hat? Das passt ja überhaupt nicht zur Bibel. Und später hat sich herausgestellt, oha, das war nur eine Teilinformation, da hat ja noch was gefehlt oder es war eine falsche Information. Und später hat man gemerkt, oha, die Bibel passt doch dazu. Erkenntnisse, die die Bibel lange vor der modernen Wissenschaft geäußert hat, die später bestätigt wurden, obwohl man sie lange für undenkbar hielt, da habe ich so ein paar Beispiele hier, die ihr seht, genau. Die Wissenschaft muss zum Beispiel eingestehen, dass die Erde über dem Nichts hängt. Ich meine, das war früher bevor die Wissenschaft offiziell in unserer Neuzeit gegründet wurde, war das schon bekannt bei Hiob. Aber die Menschen damals hielten das für unvorstellbar. Auf nichts einfach was aufhängen. Es geht doch nicht. Die anderen überspringe ich mal. Noch einmal das Bild von den Lösungsansätzen. Also Christen möchten sich ja nicht nachsagen lassen, dass sie weltfremd sind, ne? Und die Wissenschaft nicht glauben. Und deshalb überlegen eben viele Kompromisse. Okay, es gibt doch eine Evolution. Um die Bibel und Evolutionstheorie zu harmonisieren, müssen wir versuchen, die 6 Schöpfungstage auf Jahrmillionen auszudehnen. Also jeder Tag ist so ein paar Millionen Jahre. Wie praktisch ist das denn, dass Gott irgendwo gesagt hat, ein Tag bei Gott ist wie 1000 Jahre bei uns? Das hilft ja dann dazu, da können wir das dann argumentieren, oder? Aber 1000 Jahre, also 6 Tage wären 6000 Jahre nur, also so viel bringt es nicht. Also, oder Gott meint eigentlich 4,5 Milliarden Jahre mit seinen 7 Tagen für die Schöpfung. So alt soll die Erde sein. Das Universum 13,8 Milliarden Jahre. Wirklich? Das ist, was uns weiß gemacht werden will? Obwohl die Bibel klar von 6000 Jahren spricht, wenn wir die Zeitengenerationen zurückrechnen, die die Bibel uns ganz klar gibt, dann kommen wir ungefähr auf 6000 Jahre. Selbst die Juden haben heute in ihrem säkularen Staat die Jahreszahl 5785 nach der Schöpfung. Die rechnen also nicht nach Jesus, logisch, sondern nach der Schöpfung. Und die haben die Zeitrechnung 5785, zumindest jetzt bis September, weil dann wechselt das Jahr. Oh, genau. Also komisch ist es schon ein bisschen. Manche kommen auch auf die Idee der theistischen Evolution. Das habe ich hier, genau. Front-loaded Evolution heißt das auch teilweise. Die Idee, dass alle nötigen Anlagen in der DNS bereits von Anfang an festgelegt waren, angelegt waren und dann ein Startcode kommt und sie sich über die Zeit entfalten. Das ist verführerisch, aber nicht das, was Gott in seinem Wort sagt, dass er alles nach seiner Art fast gleichzeitig geschaffen hat. Die Schlange, die zu Eva sagte, eben sollte Gott gesagt haben, das finden wir auch in der Evolution. Also das ist auch das, was uns nahegebracht werden soll. Gott hat es jetzt nicht so gemeint, oder? Das mit den 7 Tagen. Dabei ist Jesus, Paulus und die anderen Apostel, die haben ganz klar von einer realen Schöpfung sind die ausgegangen, von einer realen Schöpfungsvorgang, der wörtlich zu verstehen ist. Und ein wichtiges Argument, das lautet ja eigentlich für uns Christen, für Nichtchristen ist es nicht so interessant, aber für uns Christen, der Tod hätte ja zur Evolution gehören müssen. Denn das geschieht durch Auslese, geschieht Evolution. Das heißt, es hätte den Tod von Anfang an geben müssen, wo Gott die Erde geschaffen hat und den Himmel. Der Tod hätte praktisch Millionen von Tieren, Menschen und was weiß ich alles herbeiführen müssen, damit der Mensch wird und die Tiere so, wie sie heute sind. Aber das ist Quatsch. Der Tod ist nicht gut. Gott spricht aber in seiner Schöpfung von einer sehr guten Schöpfung. Das ist ein direkter Widerspruch. Das ist nur Unsinn. Millionen von Jahren, Evolutionsjahren, würden den Tod einschließen als Voraussetzung. Und den Tod gab es laut der Bibel vor dem Sündenfall eben nicht. Es war eine perfekte Welt ohne Tod. Wie Gott es dann gemacht hätte, ist seine Sache. Er ist schon immer gut gewesen, in allem zu regeln. Also das dürfen wir Gott nicht vorschreiben. Er hat ohne Tod diese Welt geschaffen und hat sie vorangetrieben. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen für Gott, das auch so weiterzuführen, wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten. Also es ist ein direkter Widerspruch, die Evolution. Für alle, die gerne eine theistische Evolution sehen möchten, ist das ein Unding. Es funktioniert nicht. Welche Argumente können wir sonst gegen Evolution für die Schöpfung in 7 Tagen anführen, für eine junge Erde? Also es gibt ja Hunderte und ihr habt sicherlich auch viele Argumente und ich werde jetzt nur ein paar wenige rausnehmen. Bitte seid nicht enttäuscht, wenn euer Argument jetzt nicht vorkommt. Aber es gibt wirklich Hunderte. Eben ein Beispiel zum Beispiel, fand ich echt cool, ist eben dieser Diamant hier. Es gibt ja radioaktiven Kohlenstoff. Ihr kennt das, C14, und das hat eine Halbwertszeit von, wer weiß es? 5730 Jahre ungefähr, sagen die Wissenschaftler. Also danach ist von diesem radioaktiven Material nur noch die Hälfte übrig, nach diesen 5370 Jahren. Und dann nochmal diese gleiche Jahreszahl, dann ist nur noch die Hälfte von der Hälfte und so weiter. Und wird immer weniger. Und die Wissenschaftler sagen, dass ungefähr zwischen 50.000 und 90.000 Jahren nichts mehr feststellbar ist. Das heißt also, nach dieser Zeit kann man kein radioaktives Material mehr feststellen, in diesem, egal wo. Und jetzt gibt es eben das Lustige beim Diamanten, der soll ja laut Evolutionsanhängern Millionen von Jahre alt sein. Und wenn man den zertrümmert, das geht anscheinend, dann findet man da drin radioaktiven Kohlenstoff C14. Wie geht das denn? Das heißt, der kann höchstens, wenn man es ganz schlecht rechnet, 90.000 Jahre alt sein. Vorher ging es ja gar nicht. Das Gleiche findet man bei Dinosaurierknochen. Da wurde Kohlenstoff C14 getestet und sie enthalten radioaktives Isotop C14. Demnach müssten sie weit jünger sein als 90.000 Jahre, geschweige denn 65 Millionen Jahre, wie behauptet wird von Evolutionsanhängern. Also die experimentelle, angewandte Wissenschaft, die wir heute haben, die liefert uns Fakten und Beweise. Die Frage ist, wie wir sie auslegen. Und die bestätigen jetzt in diesen zwei Fällen ganz konkret den biblischen Bericht, dass die Erde jung ist. Für die Altersbestimmung dieses erkalteten Lavakerns von St. Helen, da wurden dann Proben entnommen, ist auch eine recht lustige Sache. Von dieser Probe wurden drei Teile jeweils zu drei Instituten in der Welt geschickt, die nachgeprüft haben mit dem Argon-Isotop, wie alt das wohl ist, was wir da gefunden haben. Und dann gab es also drei Institute, die einen sagten 350.000 Jahre und die andere Seite sagte dann 2,8 Millionen Jahre alt. Und das Ding war genau 10 Jahre alt, die Probe. Also es zeigt schon, es sind nicht dumm die Leute, aber es ist einfach, es hat wirklich große Probleme, die Evolution. Die Sedimentenfolge lässt sich viel besser mit der Sintflut erklären. Die über Jahrmillionen, wird ja behauptet, langsam angesammelt wurde durch Staub, durch kleine Flütchen, Fluten und so. Aber das ist, über Jahrmillionen soll das passiert sein. Es gibt versteinerte Bäume, als Beispiel hier sieht man einen, der durch Millionen von Jahren Sediment hindurchgeht und alles mit sich vereint. Wie ist das passiert? Das wäre längst verrottet. Also ein Baum, der da steht, innerhalb, sagen wir mal, wenn einer 1000 Jahre alt wird, okay. Aber wenn er dann sein Leben verliert, dann steht er nicht mal nochmal 1000 Jahre, sondern dann wird er verrotten. Aber er ist stehen geblieben. In diesen Sedimenten. Kann gar nicht sein, dass die Sedimente Millionen von Jahren voneinander getrennt sind. Das ist katastrophal sehr schnell geschehen. Da erklärt die Sintflut das viel besser. Und dann gibt es eine Dr. Mary Schweitzer aus der Montana-Universität und die arbeitet unter Jack Horner, das ist weltweit der führende Dinosaurier-Paläontologe. Und sie entdeckte in einem Oberschenkel von einem T-Rex-Dinosaurier rote Blutzellen. Und das hat sie total schockiert. Sie glaubte nicht, dass sie es richtig gemacht hat, hat es 17 Mal neue Proben genommen, neu nachgemessen und 17 Mal hat sie festgestellt, es stimmt. Sie konnte es nicht glauben. Sie haben dann die Knochenstruktur aufgelöst und fanden was? Flexibles Bindegewebe. Konnten sie auseinanderziehen und konnten es wieder loslassen, ist wieder zurückgegangen in seine Ursprungsposition. Sehnen, die normalerweise innerhalb von Tagen, wenigen Wochen nach dem Tod zerfallen, aber hier waren sie flexibel geblieben. Wie konnte das passieren? Das Gewebe war ihrer Meinung nach 65 Millionen Jahre alt und hätte eigentlich versteinert sein müssen. Aber sie konnte es nicht glauben. Warum? Weil ihre Weltanschauung der Evolution dem entgegenstand. Es passte einfach nicht. Und sie wollte sich auch nicht korrigieren lassen. Eine bessere, naheliegendere Erklärung wäre ja was gewesen? Zu sagen, der Dinosaurierknochen ist halt keine 65 Millionen Jahre alt, sondern höchstens ein paar tausend Jahre unter idealen Bedingungen. Aber das stützt den biblischen Bericht, nicht die Evolution. Also wir haben Fakten. Die Frage ist, mit welcher Brille lese ich diese Fakten? Und dann habe ich noch so ein paar Punkte, also fünf Punkte, die ich ganz kurz so weitergeben möchte. Die Evolution wurde noch nie beobachtet. Weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Manchmal wird es behauptet in Videos, YouTube-Videos, zum Beispiel das Kolibakterium. Ja? Da gibt es einen Langzeitversuch seit 1988, also fast 40 Jahre, fast sind die da dran und helfen den Kolibakterien, sich zu vermehren. Alle 20 Minuten machen die das so, vermehren sich. Im Schnelldurchgang, auch in unserem Körper manchmal, das ist nicht so schön, Kolibakterien. Aber sie sind immer noch die gleichen Kolibakterien. Nach diesen 40 Jahren fast, immer noch die gleichen Kolibakterien. Nichts, keine Mutation entstanden, die irgendwie was Neues produziert hätte, ein neues Organ oder irgendwas anderes gemacht hätte. Also Evolutionsvertreter sagen, es gab 2003 die Entdeckung, dass der Kolibakterienstamm plötzlich Zitrat als Energiequelle nutzen kann, was sie normalerweise nicht tut. Doch das ist keine neue Erbinformation, sondern das ist angelegt in der DNS und die reagiert darauf auf verschiedene Umstände und dann geschieht das. Aber es ist keine neue Information entstanden. Also, das Gleiche gibt es auch mit Fruchtfliegen und mit anderen Tierchen. Überall ist man gescheitert. Evolution kann kein neues Leben oder Arten erklären. Es fehlen einfach die Übergangsformen. Darwin hat erklärt, dass wenn die Übergangsformen fehlen, dass er dann seine Theorie gescheitert ist. Und seitdem versuchen die Wissenschaftler über Jahrzehnte hinweg, also Jahrhunderte fast, also 170 Jahre, wie viele das jetzt sind, versuchen sie das zu finden, diese Übergangsformen auszubuddeln irgendwo. Mit einem Wahnsinnsgeldaufwand und Energie. Und haben sie welche gefunden? Genau. Immer wieder haben sie mal was gefunden und später stellt sich heraus, Missbildung, Hoax, hat einfach nicht gepasst oder sie haben es gefälscht. Zum Beispiel der Neandertaler, das war ja, sie dachten ganz groß, haben sie gedacht vor 150 Jahren, hey, das ist jetzt der Übergangsform zwischen Affen und Mensch. Und obwohl damals schon ein professioneller Anatomist gesagt hat, nee, das ist ein Mensch, ein Skelett vom Menschen, haben sie es nicht stehen lassen und haben dann gesagt, das ist der Übergang. Und heute geben Evolutionsanhänger zu, okay, das ist doch ein Mensch. Also er heißt heute auch Homo, also Mensch Neandertalensis, also Mensch, der Neandertaler Mensch. Und das Gleiche wiederholt sich auch immer wieder beim Piltdown-Mensch in England. Das war eine wissenschaftliche Fälschung, bewusste Fälschung. Das Gleiche geschah auch mit dem Archaeopteryx. Der sollte ja der Übergang sein zwischen Dinosaurier und Vogel. Der Archi, der sollte dann das beweisen, aber leider wurde dann 1977 ein Vogel gefunden, der viel älter war als der Archaeopteryx. 60 Millionen Jahre älter. Das heißt also, da muss es einen Übergang gegeben haben, schon lange vor diesem Archaeopteryx. Außerdem, wenn man den genau anschaut, ähnelt der sehr stark den heutigen Vögeln in Südamerika, die heißen Hoatzin. Sind sehr ähnlich. Also man merkt schon, es passt nicht. Und da hätte man doch bei diesen Millionen, vielleicht Milliarden Funden, die man gemacht hat weltweit, Versteinerungen, irgendeine Übergangsform finden müssen. Es gibt keine. Es müsste eine stetige, langsame Veränderung geben in ein anderes Tier hinein. Ne? Gibt es nicht. Also es ist offensichtlich und keiner will es glauben. Keiner will es annehmen. Das Gleiche mit Tintenfischen. Uralte, hunderte Millionen Jahre alte Tintenfische, die sind ist genauso wie heute. Käfer, das Gleiche. Verschiedene Organe im Menschen wurden dann gesagt, okay, das sind jetzt Überbleibsel, der Blinddarm ist ein Überbleibsel aus der Zeit, als der noch ein Affe war oder irgendwas anderes. Und heute stellen sie fest, oha, das ist ein hochspezialisiertes Organ, das wichtige Antikörper produziert. Das ist wieder eine Fehleinschätzung von der Evolutionswissenschaft. Und dann gibt es, Evolution kann auch keine neuen Informationen schaffen. Also eine DNS kann aus sich selbst heraus keine neuen Informationen schaffen, auch nicht durch Mutation, die hilfreich wäre. Stellt euch eine Autowerkstatt vor, in der alle Autoteile so schön systematisch auf dem Boden ausgelegt sind. Wie viele Jahre bräuchte das, damit es sich selber zusammenfügt und zum Auto wird, durch Erdbeben, durch Wind, durch Regen? Was denkt ihr, wie lange dauert das? Ja, und der Witz ist ja eigentlich, diese Grundelemente, die wir da haben fürs Auto, die sind ja gar nicht vorhanden in der DNS, in der Evolution. Da ist nichts vorhanden. Es müsste von selber entstehen, das Rad müsste von selber entstehen, der Motor müsste von selber entstehen, die Metallteile, die Plastikteile, alles von selber entstehen und dann sich noch zusammenfügen. Und zwar möglichst gleichzeitig, damit es auch funktioniert. Also, es ist ein Witz. Und dann kommen wir natürlich auf was? Auf die neueste Hitte, das ist ja das Paralleluniversum. Ja, okay, dieses Universum, das reicht einfach nicht. Das Alter des Universums reicht nicht, die Möglichkeiten. Okay, wir müssen lauter imaginäre Paralleluniversen annehmen, damit es funktioniert. Unendlich viele. Irgendwo klappt das dann, dass das Auto sich selber zusammenfügt. Und dabei ist das Auto ja ein Witz im Vergleich zur Zelle, wie komplex die Zelle ist. Also Wissenschaftler konnten trotz enormer Anstrengung bis heute keine Aminosäure oder Proteine unter den nötigen Bedingungen reproduzieren lassen. Es ist unmöglich, die biologischen Grundmoleküle fürs Leben ungesteuert per Zufall zu erzeugen. Das geht nicht. Ganz zu schweigen von dieser komplexen Information der DNS in den Lebewesen. Okay, ich könnte euch da ein paar Videos zeigen, aber könnt ihr selber im Internet nachgucken, wie komplex die Zellen sind, wie wahnsinns wie intensiv da dran gearbeitet werden müsste. Evolution verletzt auch das zweite Gesetz der Thermodynamik, die Entropie. Das heißt, in einem geschlossenen System, dann nimmt die Entropie im Laufe der Zeit zu, das Chaos nimmt zu. Ich sehe das an diesem Haus, das nicht gewartet wird, das geht ein Bach runter. Das sehe ich auch bei meinem Zuhause, dass man immer dranbleiben muss. Sonst geht das nicht. Also Wärme fließt von selbst, nur von warm nach kalt, nie umgekehrt. Auch natürliche Prozesse führen immer zu Unordnung, immer zu mehr Unordnung. Euer Schreibtisch, das ist ein alter Witz, ne? Wenn er sich selber überlassen bleibt, dann passiert das. Aber ihr müsst da Energie reinstecken, um den wieder zu ordnen und zu richtig hinzukriegen. Der Kaffee kühlt ab. Das passiert alles erst eigentlich seit der Sündenfall eingetreten ist. Diese Entropie, der Zerfall, die Unordnung, vorher gab es das nicht. Im Paradies war das nicht so. Erst seit dem Sündenfall. Und das genau ist das, was wir auch beobachten. Wir werden alt, unsere Zellen sterben ab. Und auch wir als Menschheit werden alt. Unsere DNS wird nicht immer höher entwickelt, sondern sie wird immer schlechter. Deshalb waren die Leute früher viel fitter als wir. Sind auch früher gestorben aus anderen Gründen. Aber die waren noch wesentlich fitter. Heute brauchen wir was? Wir brauchen Arzneimittel, wir brauchen Medizin und eine gesunde Lebensweise, also Hygiene, damit wir halbwegs über Wasser uns halten können. Also wir degenerieren. Auch über Billionen von Jahren, endlos vielen Paralleluniversen, wären wir nie zu einer neuen Information gekommen, aus einer niedrigen zu einer höheren Informationsstufe. Es braucht ein intelligentes Wesen, einen intelligenten Eingriff, damit das passieren kann. Der Mechanismus der natürlichen Selektion und Mutation funktioniert eben nicht. Es geht einfach nicht. Es gibt keine zunehmende Komplexität. Es gibt so eine Art genetische Entropie. Alles ist in der Zerstörung ausgeliefert. Und nach Sanford Connell, da gibt es ca. 100 Mutationen beim Menschen pro Generation. Also du gibst ungefähr im Durchschnitt 100 Mutationen, schlechte Mutationen an deine Kinder weiter. Manche sind nicht so wichtig, da tut es gar nichts Schlimmes. Manche sind leicht negativ und manche sind eben sehr negativ. Wenige, zum Glück. Das heißt, durch die Mutationen gibt es keine neuen Gene oder neue Codes, die unser Leben verbessern würden, wie uns das vorgespiegelt wird manchmal. Wir als Menschen werden nicht stärker, sondern eher dümmer, kraftloser und anfälliger für Krankheiten. Ja? Wir werden immer dargestellt, okay, die Leute in Ägypten, das waren echte Penner, aber okay, sie haben die Pyramiden hingekriegt. Aber die waren garantiert nicht dümmer als wir heute. Evolution widerspricht auch der nicht reduzierbaren Komplexität des Lebens. Also es ist enorm komplex, unser Leben. Also es ist so gigantisch bei der einfachsten Zelle, so gigantisch komplex. Darwin hat gesagt, wenn man nachweisen könnte, dass irgendein komplexes Organ existiert, das unmöglich durch zahlreiche aufeinanderfolgende kleine Veränderungen hätte entstehen können, dann würde meine Theorie vollkommen zusammenbrechen. Es gibt endlos viele Organe, die so komplex sind, die alle zusammen funktionieren müssen, und zwar ad hoc, dass schon lange die Theorie von Darwin eigentlich zerstört sein müsste. Aber Menschen halten daran fest, weil sie keine Alternative sehen. Also seither haben wir ja Mikroskope, können ganz tief in die Zelle hineinschauen und sehen diese riesige Komplexität von dem, was alles da abläuft. Also da gibt es so kleine Nanomaschinen, die da durch die Gegend sausen, die irrsinnig ständig in jeder einzelnen Zelle, die wir haben, ne? Die sind unterwegs und sorgen dafür, dass die Zelle überleben kann. Da gibt's, jede Zelle ist so wie eine Großstadt, könnte man sich vorstellen, mit Hauptquartier, dem Nukleus, Transportwege, Highways, unabhängige Fabriken voneinander, Vorratsgebäude, Abfallwirtschaft und dann Recycling-Systeme und Reparaturmechanismen. Und zwar nicht einen, sondern zig verschiedene Reparaturmechanismen, dass die DNS wieder funktioniert, dass man das wieder in Ordnung kriegt und so. Extrem komplex. Und das ist ja jetzt nur die Biologie. Wir sprechen nicht vom Weltall oder von anderen Sachen. All das sind Beispiele für eine nicht reduzierbare Komplexität. Das ist wie bei einer Mausefalle. Ihr kennt das. Wer von euch hat eine Mausefalle? Okay, also ihr seid auch geplagt, ich auch manchmal von Mäusen. Also da ist ja unten das Brett, dann ist da eine Feder und dann ist da Schlagbolzen und dann gibt es noch so einen Auslöser. Wenn das alles nicht zusammen gleichzeitig vorhanden ist, dann funktioniert es ja nicht. Also wenn der Bolzen nicht da ist, geht es nicht. Wenn die Feder nicht da ist, geht es nicht. Wenn der Auslöser nicht da ist, geht es auch nicht und so weiter. Das muss alles gleichzeitig vorhanden sein. Ja? Da gibt es zum Beispiel das Flagellum, das ist so eine geiselartige Struktur, so an den Bakterien dran, da seht ihr so ein paar Schwänze, die da rausgucken. Und manche von denen, die können sich drehen, ja? Und propellermäßig voranbringen dann das Bakterium. Und da gibt es verschiedene Teile, die gleichzeitig zusammen funktionieren müssen. Eben der Schwanz selber muss da sein, das Verbindungsstück. Gelenke müssen da sein, in Nanogröße. Also Gelenke, die funktionieren, nicht verrosten. Es dreht sich dann mit ca. 6.000 bis 17.000 Umdrehungen pro Minute. Und das E. coli-Bakterium, das hat zum Beispiel so ein Ding und es dreht sich 100 bis 300 Umdrehungen pro Sekunde. Also das dreht sich wie Irrsinn, ja. Und geht dabei nicht kaputt, sondern läuft und läuft und läuft und läuft. Die Waschmaschine, wie viel Umdrehungen hat die? 1200 bis 1600 Umdrehungen pro Minute und der hat 300 Umdrehungen pro Sekunde. Also wenn ein einziges Gen fehlen würde von diesen 35 nötigen Genen, würde es nicht funktionieren. Die müssen alle zusammen sofort da sein und 30 Proteine werden da produziert. Also eine gigantische Komplexität und das widerlegt einfach Darwins Theorie vollkommen. Also Wissenschaftler haben es auf der Hand, es ist einfach nicht möglich, aber sie können es einfach nicht annehmen, dass es eine andere Erklärung geben könnte, ein intelligentes Wesen, das dahinter steht und alles gemacht hat. Also zu glauben, dass aus einer Zelle der Mensch mutiert ist, widerspricht der beobachtbaren, beobachtenden Wissenschaft. Widerspricht total. So, ich fasse nochmal zusammen, ganz schnell. Wenn ihr wollt, könnt ihr es abfotografieren, aber das sind nochmal die Punkte. Diamanten, Dino-Knochen mit dem C14, dann auch die St. Helens-Eruption, 10 Jahre alte Proben werden zu Millionen von Jahren, T-Rex-Zellen, flexibles Bindegewebe, einfach da. Das kann nur ein paar hundert bis tausend Jahre alt sein. Evolution wurde auch noch nie beobachtet, auch wenn es immer behauptet wird. In den Medien, überall wird es behauptet, aber es sind keine Fakten, sie bringen keine Fakten. Okay, was können wir tun? Erst einmal uns selber überzeugen, indem wir die Fakten einfach sehen und andere auf die Argumente hinweisen, die es da gibt. Vielen ist eine große Hilfe, dass sie mit gutem Gewissen im Glauben bleiben können. Ich meine, Wissenschaft wird morgen wieder was anderes sagen und wird vielleicht wieder völlig in Frage stellen, alles, was wir wissen. Und trotzdem darf ich bei Jesus im Glauben bleiben, weil sein Wort ist geprüft, es wird sich als wahr herausstellen. Andere können also mit gutem Gewissen im Glauben bleiben und andere eben zum Glauben kommen, weil wir Argumente dafür haben. Sie kommen jetzt nicht zum Glauben, weil wir Argumente haben, sondern weil sie Jesus, seine Liebe erkennen. Aber alles, was hindert, wird weggenommen, weil sie merken, es hat doch Hand und Fuß. Wissenschaftliche Pro-Schöpfungsindizien, die findet man auch im Internet. Ich zeige euch gleich noch eine Liste. Das sind jetzt nur so die, die ich eigentlich am besten so fand. Das sind wirklich eine Menge Wissenschaftler, die sich dahinter stellen, aber die halt so ein bisschen am Rande gedrückt werden. Und deshalb sind Wort und Wissen und Genesis-Projekt auch so unterstützenswert, weil sie in einer Welt ohne Gott logisch denkenden Menschen Hilfen geben, die sie brauchen, um zu verstehen, dass der biblische Glaube und Wissenschaft kein Widerspruch sind, sondern Hand in Hand gehen, dass wissenschaftliche Ergebnisse die Bibel auch unterstützen. Wir müssen die Bibel nicht uminterpretieren, wir müssen ihr keine Gewalt antun, indem wir sie im übertragenen Sinne verstehen wollen, sondern wir dürfen sie wirklich lesen, wie sie ist. Wenn Jesus Gleichnisse benutzt, dann sagt er das immer wie ein Samenkorn. Ja, viele Aspekte sind ganz klar sofort, es ist ein Beispiel, es ist ein Gleichnis und sonst ist der Text wirklich Wahrheit und genauso wie er da steht, zu verstehen. Aber Christen haben auch eine Hoffnung. Bevor der Sündenfall kam, da gab es eine perfekte Welt. Links seht ihr das so ein bisschen auf Englisch, sorry. It was very good, also es war sehr gut, sagt Gott, es ist sehr gut. Und dann kommt die Sünde und zerstört das. Und in der Welt leben wir heute. Mit dieser Zerstörung, die vor sich geht, mit dem Trauer, mit dem Tod. Aber das ist vorübergehend. Was kommt, ist die zukünftige Welt, von der Gott gesagt hat, ein neuer Himmel, eine neue Erde und dort gibt es keine Tränen mehr. Dort wird es keinen Tod mehr geben. Der Tod wird aufgeräumt. Und so wird es dann sein. Also wir dürfen Hoffnung haben, auch vor dem Verfall. Es wird was Neues geben und die Sünde von Adam und Eva ist überwunden in Jesus. Wir haben es gerade gefeiert im Abendmahl, was Jesus getan hat. Und er wird das auch herbeiführen. Und zum Schluss noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ihr sollt nichts hinzufügen und nichts wegnehmen, sagt Gott in seinem Wort. 5. Mose 4,2 und Offenbarung 22, 18 und auch noch an einer anderen Stelle. Wir sollen nichts wegnehmen. Wir sollen nichts hinzufügen. Wir wollen nichts hinzufügen, eben keine Jahrmillionen hinzufügen, die gar nicht da sind. Wir wollen auch nicht wegnehmen, behaupten, Gott hätte Adam und Eva nicht als Paar geschaffen, sondern es ist alles durch Evolution halt entstanden. Sein Wort ist unser Schutz, unsere Burg. Wie dankbar können wir Gott sein für sein Wort, sein zuverlässiges Wort? Und die letzten Sätze, der experimentelle Wissenschaft, die bestätigt die biblische Geschichtsschreibung und die Weltanschauung der Bibel, wie wir sie im Moment haben, wissenschaftlich. Und an die Bibel und die Schöpfung durch Gott zu glauben, ist kein blinder Glaube. Lass mich noch beten. Vater, ich danke dir herzlich für deine Worte, und die so fest sind und klar sind. Auch wenn wir Menschen immer gute Ideen haben und Sachen entwickeln wollen, die dir nicht gefallen, einfach um dich zu umgehen, bitte ich, dass du unser Herz in dir bewahrst und in deinem Wort, dass wir stark sind und anderen auch helfen können, zum Glauben an dich zu finden, durch dein Wort, aber auch durch Fakten, die auch der Evolution widersprechen. Danke, Vater, für deine Güte, dass du uns dieses Handwerkszeug gibst. Amen.